Willkommen zur nächsten Folge meines Podcasts Xplore Sustainability. Xplore Sustainability beschäftigt sich mit den Chancen und Herausforderungen, betriebliche Mobilität nachhaltig zu verändern. Wie können Pendlerverkehre optimiert werden? Was macht modernes Flottenmanagement aus? Wie entwickelt sich der Lkw-Verkehr auf der Langstrecke? Ist die Lastmeile tatsächlich schon komplett grün? Und wie gelingt es Unternehmen, ihren CO2-Fußabdruck auf Dienstreisen zu minimieren? In den nächsten Folgen werden wir das Thema E-Truck aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Einmal aus OEM-Seite, einmal von Seiten eines Verbandes, eines Spediteurs und einem, der tatsächlich auch LKWs fährt. Jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute ist Jürgen Trutnau mein Podcast-Gast. Jürgen ist im Zentraleinkauf der Elvis, dem Europäischen Ladungsverbund internationaler Spediteure für die Versorgung der angeschlossenen Logistiker mit allen Services wie Tanken, Maut, alternative Antriebe und Ladeinfrastruktur verantwortlich. Begonnen hat er als staatlich geprüfter Maschinenbautechniker bei Mahle, über Stationen bei BP Oil mit dem Verkauf von Dieselkraftstoffen sowie dem Bau von Gewerbetankstellen, dann verantwortlich für die Einführung der Mercedes Service Card für Nutzfahrzeuge und anschließend 12 Jahre bei R-Plus für den Road Account und den datenbasierten Maut-Abrechnungsservice für Nutzfahrzeuge. Hier hat er unter anderem Elvis betreut und ist dann 2020 komplett zu Elvis gewechselt. Ja, lieber Jürgen, herzlich willkommen im IAA-Podcast-Studio von Xplore Sustainability. Klasse, dass du an so einem Haupttag der Messe bei uns vorbeischaust und dich mit uns über das Thema E-Truck Charging unterhältst oder generell E-Trucks. Aber am Anfang unterhalten wir uns immer so ein bisschen über den Menschen, der bei uns der Gast ist. Bei dir ist es echt schwierig, ein bisschen was zu finden im Netz. Also Social Media ist nicht so dein Ding, oder?
Ich habe eigentlich schon einen eigenen Kanal bei meinem Arbeitgeber Elvis AG und habe auch den Vorteil eben, den vollen Fokus von meiner Arbeit direkt in diese Sparte zu lenken.
Das heißt, sind dann in erster Linie Mitglieder aus dem Elvis-Verbund, die da zuhören?
Ganz genau.
Perfekt. Also ideale Zielgruppe.
Es ist die Zielgruppe. Mein Gedanke und mein Weg ist auch, weil ich eine Ein-Mann-Show bin in der Abteilung, auch die ganze Kraft in diese Gruppe reinzulenken. Und ja, auf der Elvis-Homepage kann man mich schon identifizieren.
Also da kann man dich auf jeden Fall identifizieren. Ja. Jetzt mal so ein bisschen zum Menschen, Jürgen Trutnau. Was machst du so privat, wenn du dich nicht um LKWs und Spediteure kümmerst?
Tatsächlich stelle ich das jetzt gerne an erster Stelle. Ich bin seit einem halben Jahr Opa. Wow. Ja, das muss ich jetzt hier sagen, hat mit der Arbeit nichts zu tun, aber das gehört aber trotzdem dazu zur Zufriedenheit. Was ich schon ewig mache, ist Modellflugsport. Modellflugsport heißt, es gibt Flieger mit einer Spannweite 2, 3, 4, 5. Meiner hat dann der größte 6 Meter. Und der wird zum Beispiel mit Lipo-Akkus betrieben im Wechselsystem. Und dann ist das System eben so, der große Segler über 20 Kilo wiegt. Und da musst du ja erstmal Kraft haben, um das Ding wegzubekommen oder in den Himmel hoch. Das funktioniert perfekterweise mit einem Wechselsystem. Das heißt, wenn die Kapazität erschöpft ist, wird der Packen rausgenommen, der neue kommt rein, der andere lädt, und da kannst du den ganzen Tag nahtlos fliegen.
Das ist witzig, das ist genauso wie bei meinem NIO. NIO hat ja die Kombination aus klassischem Laden und dem Batteriewechselsystem, das du in erster Linie nutzt, wenn du wirklich lange Strecke fährst. Ich fahre so 65.000 Kilometer im Jahr. Und wenn man von Saarbrücken nach Hamburg oder nach Berlin fährt, da gibt es 2 Wechselstationen auf dem Weg. Dann hast du 5 Minuten, eine neue Batterie, kannst weiterfahren. Aber da kommt jetzt so der Switch tatsächlich zu der Elektromobilität, weil gerade im Lkw-Bereich wäre natürlich das Thema Wechseln auch nicht so uninteressant. Ja. Ist bis jetzt aber erst für ein Unternehmen, was ich in Deutschland kenne, e-Haul ist ein Startup, ja, was das dementsprechend plant. Wie stehst du dazu?
Eine wunderbare Sache. Also ich sag mal, ein Wechselsystem, ein funktionierendes, wäre unschlagbar gegenüber jeder Ladezeit.
Definitiv. Also ich glaube, die Kombination macht's aus.
Ja.
Und das stelle ich halt auch beim NIO fest. Du musst ja nicht wechseln, wenn du laden kannst. Aber wenn es halt tatsächlich mal ein bisschen schneller gehen muss, dann ist der Wechsel die ideale Lösung dafür. Ja. Und gerade im Lkw-Bereich, der ja noch viel stärker auf Performance getaktet ist, weil wenn das Auto steht, dann bringt es halt keinen Ertrag. Ja, wäre natürlich die Kombination hervorragend. Wir haben festgestellt, du hast bei Mahle gearbeitet.
Ja.
Ich habe bei der Dürr AG gearbeitet. Also ist auch nicht so weit voneinander weg. Die Dürr AG war damals ja Partner im Projekt Better Place. Das hat damals der Shai Agassi, ehemaliger Finanzvorstand von SAP, gegründet. Mhm. Und die haben Batteriewechselstationen 2010 haben wir die geplant und gebaut und auch Kalt-Heiß-Tests gemacht.
Ja.
In Norwegen und in Israel. Hat sich leider nicht durchgesetzt, weil dementsprechend die OEMs sich nicht auf eine Bodenplattform einigen konnten. Wie steht generell der Verband zum Thema Elektromobilität?
Unstrittig. Wir müssen was tun. Der Verband, also wir selber sagen, wir beraten. Wir erforschen, wir knüpfen Kontakte und gucken, was sind eigentlich jetzt einsetzbare, gute Produkte. Welche Service-Dienstleister gibt es, die das auch dann installieren? Also unsere jetzige Richtung ist, dass wir unseren Partnern und Mitgliedern das versuchen zu erklären, ab wann der Einsatz Sinn macht. Ganz klar unter der Prämisse, es wird die nächsten 20 Jahre so nicht weitergehen mit dem normalen Diesel-Lkw.
Ja, das ist, glaube ich, schon mal auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Aussage zu dem Thema. Die Elektron kommt ja so aus der Logistik und in den letzten Jahren eher natürlich aus der Kurzstrecke, ein bisschen in die Mittelstrecke jetzt. Ich meine, Langstrecke ist, glaube ich, noch in Anführungszeichen ein kleines Abenteuer, aber auch möglich, wenn man es vernünftig plant. Aber wir sehen, dass das Interesse der Logistiker durchaus groß ist, auch wenn es im Augenblick ja kaum Förderungen gibt, die da mit reingehen. Aber viele pilotieren jetzt erste Anlagen. Auf der einen Seite flotten ein, schauen, was sind so die relevanten Modelle, mit denen man arbeiten kann. Und auf der anderen Seite auch das Thema Ladeinfrastruktur. Ladeinfrastrukturaufbau im Depot ist aus meiner Sicht tatsächlich ein extrem relevanter Punkt, weil dort die Uptime, also die Verlässlichkeit gegeben sein muss. Was hört ihr an Erfahrungen aus der Branche, wenn es darum geht, Ladeinfrastruktur aufzubauen mit unterschiedlichen Partnern, wie auch der Elektron?
Zunächst mal sind wir froh, Elektron als Dienstleister bei der Elvis AG gewonnen zu haben, um zu sagen, ein Partner, den wir on board haben, mit einer gewissen Erfahrung und Referenzen. Viele unserer Partner, ich schätze mal 2 Dutzend, haben schon begonnen, schon seit 2, 3 Jahren, so kleine Ladestationen irgendwie zu implementieren. Der momentane Einsatz ist eigentlich so, dass der Partner, der jetzt, ich sag mal, so ein 7,5er in erster Linie betreibt, tatsächlich bei seinem Kunden, unter anderem auch bei OEM, LKW-Hersteller, eine Ladestation in der Stärke zur Verfügung gestellt bekommt. Und man hofft eben vom Abladen oder vielleicht auch wieder Aufladen und Beladen des LKWs wieder nach Hause kommt. Viele gehen natürlich her und sagen, ich warte jetzt erstmal ab, in welche Richtung geht der alternative Antrieb. Wir hatten irgendwann ein Thema, das hieß Biodiesel. Da wurden Tankstellen, Ölmühlen gekauft. Das ging im wahrsten Sinn des Wortes eben in die Hose. Dann hatten wir alle auf LNG. Da haben wir eine wirklich hohe Anzahl Autos und Partner, die LNG einsetzen. Und dann kostet das Kilo auf einmal astronomische 6 Euro teilweise. Und dann sagen sie, das haben wir doch gewusst. Ja, und damit haben wir natürlich auch zu kämpfen, dass dann heißt, wir machen jetzt irgendwas und dann kommt wieder der Holzhammer. Und das ist so eine Herausforderung zu sagen, es gibt ja in Zukunft kein Zurück mehr. Du musst ja irgendetwas tun.
Ja, also durch die CO2-Bepreisung muss man auf jeden Fall was tun, das ist richtig. Ich bin zweigeteilt irgendwo. Auf der einen Seite sage ich alternative Antrittsform, sich auf eine Variante zu verlassen, ist natürlich auch ein Risiko. Auf der anderen Seite haben wir die letzten Jahrzehnte natürlich auch nur mit einer Variante gelebt, sprich Benzin und Diesel an Tankstellen. Allerdings müssten wir ja jetzt alternative Möglichkeiten aufbauen. Reden wir über Wasserstoff zum Beispiel. Dann ist es ja nicht mitgetan, entsprechende LKWs zu haben, sondern die müssen ja auch entlang der Autobahn genauso aufgebaut werden, die Infrastruktur, wie das jetzt im Bereich der Elektromobilität ist. Wasserstoff aus meiner Sicht, vielleicht auch da ein paar Worte aus deiner. Wir brauchen das, glaube ich, viel, viel stärker in der Industrie als im Auto.
Also es trifft jetzt die Stahlindustrie Brett hat. Erstmal sind also wahnsinnige Energiemengen vonnöten. Und alles unter dem Schirm, es muss grün sein. Die großen Energielieferanten sagen jetzt, wir bauen eine Anlage hin, die kostet ein paar Millionen und brauchen nicht nur LOIs, sondern vertragliche Sicherheit, also 40, 50 LKW jeden Tag hier tanken und eine große Ladung nehmen, damit es sich einigermaßen rechnet. Und ich sehe im Momentan die Autos nicht und auch nicht die Möglichkeit, sich so zu verpflichten, ein paar hundert Tonnen Wasserstoff in einer gewissen Zeit abzunehmen. Deswegen wird es noch dauern.
Das Fazit wäre bei mir ähnlich gewesen. Auf der einen Seite Verfügbarkeit und in der Industrie im Speziellen, im Stahlbereich. Ich komme ja aus dem Saarland. Da ist das Thema natürlich extrem relevant, grüner Wasserstoff für die Produktion einzusetzen. Ich glaube, da ist er viel, viel wichtiger. Auf der anderen Seite, die Modellpalette ist nicht so groß, wie sie halt mittlerweile im E-Truck-Bereich ist. Abnahmeverpflichtungen sind natürlich sehr schwierig. Na, auch wenn man sieht, dass natürlich die CPOs, die jetzt die Ladeparks aufbauen, die haben ja schon Refinanzierungsprobleme. Ja, also so einen großen Ladepark aufzubauen für im Speziellen jetzt in der Zukunft E-Truck-Charging ist ja nochmal eine andere Nummer als 10 Ladesäulen für PKWs hinzustellen, weil du brauchst halt ein bisschen mehr wie nur Ladeinfrastruktur. Elvis beschäftigt sich ja mit Leistungen rund um die Bedarfe von Logistikunternehmen. Ne? Und ihr seid quasi so am Puls der Spediteure, wisst also ganz genau, was in der Branche abgeht. Ihr habt eine Studie, glaube ich, im Juni rausgebracht. Die war ein bisschen positiver als in der Vergangenheit. Aber wie geht's der Logistikbranche gerade?
Aktuell kämpfen die Transportunternehmen mit Auslastung, mit Aufträgen. Also es ist kein Unternehmen irgendwie auf Rosen gebettet. Da gibt es natürlich vernünftige Rücklagen, dass man eben gut existieren kann. Was natürlich uns getroffen hat, war die Mauterhöhung ja letztes Jahr schon. Wir haben quasi also eine Rechnung nach der anderen da liegen. Eine Spedition gibt es, um Geld zu verdienen und die Leute zu unterhalten, soziale Verantwortung für die Mitarbeiter, dass man das alles stemmen kann. Wenn jemand Unterstützung braucht, in welcher Form auch immer, konzentrieren wir uns, beraten da auch und springen in jeglicher Form an. Also es muss nicht immer nur zwangsweise eine Finanzberatung oder so etwas sein, sondern da bin ich auch mit zuständig, eben zu sagen, findet man noch einen Cent beim Diesel aktuell oder was kann man denn noch tun, um vielleicht mal Kosten einzusparen. Also auch Consulting etc., was wir alles haben und Beratung, das empfehlen wir dann und gucken, dass alles stabil bleibt.
Wie viele Mitglieder hat Elvis?
Wir haben über alles 250. Mit Niederlassungen geht es ja tatsächlich schon in 1000 Standorte.
Und wie viele LKW sind das so in Summe?
Insgesamt nenne ich jetzt ein Volumen, also das geht schon Richtung 30.000. Über alle Partner verteilt, die aber natürlich nicht alle exklusiv für uns fahren.
Das heißt, wenn wir zugrunde legen, dass der Schwerlastverkehr, glaube ich, korrigiere mich, 28% der Gesamtemissionen im Rahmen der Mobilität ausmacht, dann ist es ja tatsächlich ein relevanter Treiber. Wenn wir darüber reden, Umstellung auf alternative Antriebe, jetzt Elektromobilität, dann ist das ein richtig großer Hebel, der dort entsteht.
Ja, letztendlich begründet auch, glaube ich, dass Strafen durch die Gegend schweben für die OEM im LKW-Bereich. Erfüllt ihr eure Flottenwerte nicht, gibt es pro Autos Strafen. Und ich sage, wenn so etwas gesagt oder geplant wird, weiß man ja ungefähr, wo die Reise hingehen könnte und wie relevant die ganze Geschichte ist.
Deutschland ist ein großes Transitland. Mhm. Das heißt, wir können hier nicht nur über Spediteure aus Deutschland reden, wenn wir über Emissionsvermeidung reden, sondern natürlich alles, was durch Deutschland fährt. Und dafür müssen wir ja auch die Ladeinfrastruktur dementsprechend zur Verfügung stellen. Ja. Wenn man sich so einen klassischen bewirtschafteten Autohof anschaut, heute da stehen so um die 70 bis 100 LKWs, die würden ja alle einen Ladepunkt brauchen über Nacht. Wenn ich das richtig verstanden habe von den Ruhezeiten, du darfst den LKW in der Ruhezeit nicht bewegen. Und es macht ja auch keinen Sinn, wenn dann der um 3 Uhr nachts halt vollgeladen wäre, dass der Fahrer halt aufsteht und sagt, ich fahre das Ding nochmal zur Seite. So, das heißt, abends sind alle Ladepunkte im Zweifelsfall belegt.
Ja.
Da brauchen wir aber keine 400 kW. Mit einer 600 Kilowattstunden Batterie, der macht in der ersten Pause, die geht 45 Minuten, ein E-LKW so im Schnitt verbraucht, sagen wir mal 120, Das heißt, der ist nach 4 Stunden irgendwie zu 2/3 ist der leer, je nachdem, wo er fährt. Kasseler Berge vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, je nachdem, wie gut er rekupiert. Aber kann innerhalb von einer Dreiviertelstunde mit, der neue Scania lädt, glaube ich, mit 375 kW, kommt der wieder so auf 80-90%, könnte ohne Probleme die restlichen 4 bis 5 Stunden weiterfahren und kommt dann mit 10-15% wieder an, könnte also mit einer geringen Ladeleistung, wie lange steht der, 18-10 Stunden, irgendwas um den
Dreh. Je nach Einsatz, wir haben 8-3-Schicht. Ja. Dann müssen wir nochmal drüber reden. Ja.
Richtig, dann wird es tatsächlich halt ein bisschen enger, aber ansonsten steht er wie 8 bis 10 Stunden auf dem Platz.
Genau.
Das heißt, wir haben einmal den Use Case 45 Minuten. Da haben wir CCS-Leistungen im Augenblick um die 400 kW. Perspektivisch mit neuen Kabeln gehen wir auf 500 mit einem Boost-Modus auf 700. Ja, also so für 10 Minuten vielleicht 700. Aus meiner Sicht vollkommen ausreichend. Aus eurer Sicht braucht es MCS, Megawatt-Charging?
Die Megawatt-Charging, das ist also, das ist meine persönliche Meinung jetzt, ein werbeträchtiger Punkt zu sagen, wir haben Megawatt-Charging. Ja. Also viele werben damit und sagen, das können wir alles machen, hinterher haben, aber nach meiner Meinung nach nicht unbedingt die Vorstellung, was das überhaupt, fängt mit dem Trafohäuschen an, mit dem Netzanschluss, kann es der Versorger überhaupt stellen. Das sind aber die Basispunkte.
Was ist so die Durchschnittsgröße an LKWs, die eure Spediteure haben?
Naja, also ich sag mal, irgendwo pendelt es schon bei schwierig 50 bis 70. Das wird irgendeine Durchschnittsgröße sein, wobei wir mehrere Unternehmen haben. Da geht es um 500 bis 1000. Also es ist ein gesunder Mix. Aber ich sage eher, die Untergrenze sind 40, 50 LKWs, die Untergrenze.
Am Depot steht vielleicht ein Drittel abends immer?
Das kann ich natürlich schwer einschätzen. Also es fährt ein gewisser Teil, exklusiv für Elvis. Dann haben natürlich die Partner ihr eigenes Geschäft, wo Elvis also nicht direkt eingeklinkt ist. Aber Fakt ist, dass heutzutage jeder LKW irgendwie gemonitort wird. Das heißt, verdient er auch Geld.
Wenn wir jetzt darüber reden, Ladepunkte, Verfügbarkeit, dann heißt es ja im Gegensatz zum PKW-Bereich, das Thema Reservieren ist für den LKW-Bereich enorm wichtig in der Zukunft.
Der LKW muss fahren. Das ist unsere oberste Prämisse. Ja, und gut, es gibt Staus. Es gibt sogar überfüllte Dieseltankstellen, die preislich so hoch attraktiv sind, dass 3 LKWs und 4 hintereinander stehen. Das erlebe ich. Und wenn ich heute das Elektrotanken damit reinziehe, muss sich die Unterwegsversorgung mit Strom, ich sag mal, auf ein schnelles Minimum beziehen. Das heißt, das ist wie eine Brücke. Ich glaube nicht, dass einer da hauptsächlich zum Laden irgendwo an der Autobahn fährt, sondern er wird ganz einfach auf seiner Tour kurz nachladen, um dann zu Hause am Hof vollzuladen. Beim Diesel-LKW sieht es ganz anders aus. Da wird ein Preisgefälle mit berücksichtigen. Und ich sage jetzt mal, wenn es in Köln besonders günstig ist, dann empfehle ich Auto volltanken. Besonders wenn es sogar unter Umständen günstiger ist wie zu Hause an der Tankstelle. Auch das kommt vor. Und beim Strom sehe ich also so, dass die Verweilzeiten zum Laden, das muss getaktet werden.
Da sprichst du einen guten Punkt an, ne? Wenn du sagst, wenn es in Köln jetzt der Diesel günstig ist, dann wird in Köln gehalten. Es gibt ja Überlegungen, im Speziellen auch von der Nationalen Leitstelle für Ladeinfrastruktur, die ja die Ausschreibung jetzt für das Deutschlandnetz für LKWs vorbereitet hat, den sogenannten Durchleitungsstrom. Also jeder LKW-Logistiker kann seinen eigenen Preis mitbringen. Was denkt ihr darüber?
Also wenn der Preis sehr tief ist, dann finden wir das erstmal sehr gut. So, ich habe mir natürlich einige Vorträge zu dem ganzen Thema Strom und auch Stromkosten angehört und auch mit Partnern gesprochen, die vor Ort von ihrem Provider inklusive Netzentgelte Strom beziehen. Tatsächlich, Strom ist Strom. Angeblich wäre er ja auch grün, kann man schwer feststellen. Was man aber sieht, ich sag mal, ist so eine Abrechnung. Ich habe von einem sehr bekannten Energieunternehmen gehört, also wenn er das bei uns macht, dann stellen wir euch deutlich unter 17 Cent pro Kilowatt, da stellen wir euch eine Aussicht. Der gute Mann hat sich dann auch rote Ohren eingefangen. Also die Wahrheit liegt da wohl höher. Ich glaube, irgendwo kann man gut leben. Korrigiert mich bitte, unter 30 Cent ist, glaube ich, schon sehr gut. Gerne lassen wir uns da noch beraten. Nichtsdestotrotz habe ich einen sehr großen flächendeckenden Versorger angefragt, der auch einige Lkw-Säulen zur Verfügung stellt. Ich sag mal, die Erfolge lassen ein bisschen auf sich warten. Also es könnte auch daran liegen, dass da knapp über 70 Cent Kilowatt aufgehoben wird. Da sagen also meine Leute, wie soll ich das abbilden? Es ist quasi unmöglich. Also die Säulen werden so gut wie nicht genutzt.
Also ich glaube, 70 Cent ist tatsächlich ein Preis, der nicht praktikabel ist. Ja. Also was ich gehört habe bisher, ist so, dass um die 39 Cent, dass man damit vernünftig noch arbeiten kann. Günstiger geht natürlich immer, gar keine Frage. Aber die Gefahr, die da besteht, ist ja viel, viel eminenter als das, was wir im Pkw-Bereich sehen. Pkw-Bereich haben wir ja auch durch das ganze Thema Roaming, Preisstrukturen, die nicht immer hundertprozentig nachvollziehbar sind. Mein Lieblingsthema ist im Pkw-Bereich das Thema Blockiergebühren. Generell finde ich, ist das etwas Gutes. Aber es kommt darauf an, wann und wo.
Ja.
Ja, also eine Blockiergebühr über Tag, ganz hervorragend, weil ich glaube, Ladesäulen sollen zum Laden genutzt werden und definitiv nicht zum Parken. Aber auch hier gilt das Gleiche, ne? Du kommst nach Köln rein, du besuchst einen Freund, du kommst um 20 Uhr an, du kannst bei dem übernachten, dann lädst du dein Auto, das lädt ja dann mit 11 kW in der Regel. Und wenn du so einen Akku hast wie der NIO, den ich fahre, 100 Kilowattstunden, kommst mit 10% an, dann braucht der halt über Nacht. Ich bin ganz ehrlich, ich stehe nicht um 4 Uhr morgens auf, um die Ladesäule dann wieder freizumachen. Und da kann es dann schon mal ein bisschen zu Verwerfungen führen. Im Lkw-Bereich kann ich mir das Thema überhaupt nicht vorstellen, weil die müssen so lange laden, bis sie dementsprechend voll sind. Auf der anderen Seite, da nochmal drauf zurückzukommen, das Thema Reservieren von Ladeplätzen. Wird das relevant sein? Weil der Logistiker plant, der soll in Detmold an dem Ladepark laden und der sieht zum Zeitpunkt, wo er das plant, sieht er, dass dort Ladepunkte verfügbar sind. Jetzt im Pkw-Bereich, du kommst an, der Ladepunkt ist nicht mehr verfügbar, dann fährst du nochmal 10 Kilometer weiter. Das wird im Lkw-Bereich ja nicht möglich sein. Und das heißt, das Thema Reservieren wird ein relevantes Thema sein, oder?
Also bedingt, ja. Es gibt verschiedene Situationen bei den Transportunternehmen. Die Geschäfte laufen da bei jedem auch anders, da wo ich sage, ich habe Tagestouren, ich habe eine Wochentour. Natürlich gibt es auch Aufträge mit fixierter Zeit zur Ablieferung. Kommst du da nicht rechtzeitig hin, zahlst du Strafen. Und dann passt es nicht zu sagen, ich muss jetzt eine Elektrostation noch eine Stunde warten, bis ich da mein Auto aufladen kann, weil ich muss de facto laden und so viele Ausweichmöglichkeiten habe ich nicht. Und dann wird das ein Thema sein.
Ja, also in einer Branche, die so preissensibel ist, ist das Setting, glaube ich, tatsächlich das Allerwichtigste. Also die Versorgung von spezieller E-Truck-Ladeinfrastruktur-Parks entlang der Autobahn, das müssen ja noch nicht mal aus meiner Sicht die Rastplätze sein. Also ein LKW kann ja auch noch mal, sage ich mal, 1,5 bis 2 Kilometer von der Autobahn wegfahren. Das macht das Ganze wahrscheinlich auch günstiger. Und dort aber optimale Rahmenbedingungen zu schaffen. Auf der einen Seite eine Ladeinfrastruktur, die verfügbar ist, die aus meiner Sicht mit CCS zu 90% ausreichend ist. Ja, irgendwas um die 400, perspektivisch 500 kW an den Ladesäulen auch verfügbar dann an einem Ladepunkt. Auf der anderen Seite vielleicht komplementär dazu 2, 3 MCS-Ladepunkte, wenn mal jemand durch was auch immer einen Zeitverlust hatte und sagt, oh, ich muss jetzt wirklich schnell laden und der LKW gibt es dann auch her von der Leistung. Und dann die Themen, es gibt einen Bereich, da kannst du einfach frei reinfahren, du siehst, der Ladepunkt ist frei und einen Bereich, der halt in Anführungszeichen so ein bisschen gegated ist, wo man sagt, okay, da fahren die rein, die auch reserviert haben, weil die werden einen Grund dafür haben. Die sind auch bereit, diese Gebühr zu zahlen von 5 €, weil sie ein Termingeschäft haben, was vernünftig abgeliefert werden muss und wo die Verzögerung mehr Geld kostet als die 5 €, die sie dann für die Reservierung nehmen.
Ja.
Das ist für mich so der ideale Ladepark und am besten dann noch abends mit einem vernünftigen Lade- und Lastmanagement, dass du das Ganze runterbringen kannst auf 50 bis 60 kW, dass jeder entsprechend langsam lädt, ist auch viel netzdienlicher, als wenn das da mit 200, 300 kW am Abend stehen, 50 LKWs, die dann innerhalb von anderthalb Stunden fertig sind. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Also würde ja, also Netzdienlichkeit geht mir generell in der Diskussion mal so ein bisschen verloren. Aber hier ein guter Mix aus CCS, MCS, Reservierungsmöglichkeiten ist für mich der ideale Zustand.
Also aus meiner persönlichen Erfahrung raus, und ich glaube, das bestätigen auch alle Fachleute, eine Batterie oder ein Akku generell wird durch langsames und niedriges Laden 10 Stunden mal 60, 600 kW, ist doch wunderbar. Da hätten wir alle was gewonnen.
Kommen wir nochmal auf das Thema im Depotladen zurück. Wir haben ja in der OEM-Welt so eine kleine Teilung. Ne? Es gibt zwei große Anbieter, auf der einen Seite Renault, auf der anderen Seite Volvo. Ich glaube, die arbeiten auch auf der gleichen Plattform. Die bieten den AC Onboard Charger an, der bis 43 kW lädt. Eigentlich fürs Depot-Charging eine ideale Konstellation.
Frage für mich in dem, vielleicht kannst du es beantworten. Haben wir einen Preisvorteil beim AC-Laden?
Der Preisvorteil ergibt sich nicht zwangsläufig aus dem Stromtarif, weil der ist ja, wenn am Depot geladen wird, identisch, ob das jetzt AC oder DC ist. Mhm. Relevant sind die Zuleitungen auf der einen Seite, weil die natürlich wesentlich günstiger sind, als wenn du das im DC-Bereich darstellst. Mhm. Und das Produkt selber ist auch günstiger. Mhm. Also wenn man einen AC-Charger nimmt, 43 kW, gibt es neben der Elektron, glaube ich, noch zwei Anbieter, die das darstellen können, dann sind die in der Regel 50-40% günstiger als ein äquivalenter 50 kW DC-Charger.
Stimmt es übrigens, dass AC-Leitungen auch immer ungekühlt sein können?
Definitiv. Also bis 43 kW brauchst du keine größere Kühlung.
Nee.
Also, ja, das heißt, auch das Kabel, was da dran ist, ist dementsprechend günstiger. Also das Gesamtprodukt ist viel günstiger und wiederkommend viel netzdienlicher. Das heißt ja nicht, dass der Spediteur nicht hingehen kann und sagt, ich nehme auch noch einen DC-Charger dazu, weil wenn ich mal schnell zwischenladen muss, dann ist AC natürlich dementsprechend nicht der beste Partner, um es so auszudrücken.
Ja.
Aber Standzeiten von 10 Stunden reicht vollkommen aus.
Mhm.
Was hörst du so von euren Partnern, wenn es um das Thema geht, Vorbehalte gegen die Elektromobilität?
Ein großer Teil wartet irgendwie die Entwicklung ab, aber so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Dann haben wir im Anflug irgendwie doch Wasserstoff und Elektro. So, das heißt, das Feld ist erstmal da überschaubar. Vorbehalte aus den Gesprächen, die ich hatte, die sagen, wir können den großen LKW nicht einsetzen wegen Termindruck, Reichweite und auch teilweise Aufladen hier auf dem Trailer. Generell bei Planungen, die weit gediegen waren, schon vor 2-3 Jahren, und es war alles fertig und dann hieß es jetzt, braucht ihr jetzt nur noch ein ganz einfaches Trafohäuschen für 200.000 Euro und dann geht's los.
Ja, das Thema Netzverfügbarkeit ist tatsächlich eines der relevantesten Themen und in dem Zusammenhang ist dann auch die Leistungserhöhung beziehungsweise die Dauer, bis das passiert. Eine der aus unserer Sicht, und wir haben ja bisher rund 30.000 Ladepunkte aufgebaut für Logistiker, überwiegend früher im AC-Bereich, in den letzten 2 Jahren auch viel stärker im DC-Bereich. Und im DC-Bereich wird es ja noch wichtiger, weil du brauchst eine Leistungserhöhung, die adäquat ist. Das haben die Spediteure aus der Historie einfach nicht, weil es nicht benötigt wurde. Es ist halt auf die Site ausgelegt worden. Was passiert bei so einem Spediteur jetzt? Das ist ja keine großartige Produktion. Also es ist nicht stromintensiv. So, das wird es jetzt. Das heißt, in der Regel wird es eine Leistungserhöhung geben müssen. Und die kostet Geld. Und wenn du dann von Niederspannung auf Mittelspannung gehst, dann brauchst du ein Trafo dementsprechend. Der Trafo hat dann wiederum eine Lieferzeit, sagen wir mal, von irgendwie von 6 bis 8 Monaten. Und in dem Zeitraum bräuchte es dann halt auch vom V&B die entsprechenden Rahmenbedingungen. Und dann treten die nicht ein oder verzögern sich. Aber die E-LKWs stehen schon bei euch, bei euren Partnern. Und die Diesel-LKWs sind schon weiterverkauft. Dann hört der Spaß auf, oder?
Ja, wir haben ja tendenziell, also im Elbisverbund, was ich so höre, eine junge Flotte.
Generell, wie lange wird ein LKW geplant hinsichtlich der Lebensdauer und der Laufleistung?
Ja.
Also ein klassischer Verbrenner jetzt aktuell?
Ja, genau. Also bei uns fängt es irgendwo, denke ich, bei 120.000 an. Viele fahren 140, 160 Kilometer im Mehrschichtbetrieb das Jahr über. Wow. Und ich sage mal so, bei uns so 4-5 Jahre im Normalfall ist der konventionelle Diesel-LKW ist die Standzeit und dann kommt das neue Modell raus, dann werden die getauscht. Und generell der Verkauf, kein Problem. Das Ausland hat gern die Hände aufgehalten und gesagt, jawohl, ich nehme zuverlässiges, in Anführungsstrichen, altes Auto, aber bewährt und dann geht es weg. Aber da hatten wir ja das riesengroße Thema, was mit dem Rest wird. Und dann hieß es, das sehen wir dann, wenn das Leasing vorbei ist.
Das ist jetzt nicht so die große Planungssicherheit dann für den Spediteur.
Genau.
Ne? Ich glaube, im Elektrobereich ist es nicht ganz so dramatisch, weil die Erfahrungswerte aus dem Pkw damit reinspielen.
Ja.
Also im Pkw-Bereich hast du ja wirklich so diese Erprobungsphase gehabt.
Ja.
Die Batterien sind viel, viel besser im Lkw-Bereich. Die Ladeleistung ist extrem gut. Und ich glaube, dass es da, so wie du es auch gesagt hast, einen Zweitmarkt vergeben wird, wenn die dann in 5-6 Jahren dementsprechend rausgehen. Aber in Summe ist natürlich die Verlässlichkeit und die Planbarkeit ein erheblicher Faktor. Hinzugehen und zu sagen, nee, Restwerte können wir uns jetzt nicht drüber unterhalten, unterhalten wir uns in 5 Jahren drüber, da kann kein Spediteur mit rechnen. Ne? Also das funktioniert ja irgendwo nicht.
Schwierig. Also ich sage mal, es müssen so hohe Anreize sein, niedrigste Betriebskosten, Mautfreiheit, kein AdBlue, ein Riesenthema, wenn es teuer ist. Es gibt da so viele Faktoren. Man munkelt ja jetzt schon, dass so ein Elektro-LKW eine ganz andere Standzeit hat. Klar, er kostet momentan extrem viel mehr. Wenn ich ihn natürlich 8 und 10 Jahre einsetzen kann, das spricht das Doppelte von diesem LKW, dann muss man nämlich die TCO-Rechnung nochmal aufmachen und das auch prüfen.
Also auch da sind ja die Erfahrungswerte vor 5, 6, 7 Jahren. Man hat gesagt, ja, wenn die denn mal so 70 bis 80.000 Kilometer schaffen, die Batterien. Heute sehen wir, die gehen in 100, also im Pkw-Bereich 150, 200, alles kein Problem. Wir kommen so ein bisschen zum Ende. Aber eine letzte Frage. Wenn du dir im Thema der Elektromobilität was wünschen könntest, wenn du sagst, das ist so meine Prio 1, wenn das erfüllt wird, aus Verbandssicht, aus deiner Sicht, was wäre das?
Möchte ich gerne darauf antworten mit vielleicht 2 kurzen Anmerkungen vorab. Also unser Standpunkt, es müsste noch ein viel besserer Anreiz gegeben sein, E-Lkw entweder zu kaufen, zu mieten oder zu leasen. Das ist momentan auch aufgrund eines gewissen Preisprogress der OEM, momentan ist es nicht ganz einfach. Was wir uns noch wünschen, dass die Batterien, die müssen schon noch leistungsfähiger werden. Das wird kommen und gibt ja schon neue Generationen, die das können. Also das wäre mal, ich glaube, eine wichtige Sache, die man eben nicht aus den Augen verlieren darf. Die Transportunternehmen, die haben ihre LKWs, das sind die Herzstücke und damit müssen wir Geld verdienen. Heute sich zu freuen, zu sagen, ich habe einen E-LKW, der schreibt eine schwarze Null, also das läuft. Das reicht mir noch nicht aus. Er muss genauso viel Geld verdienen wie der Diesel-LKW. Also das möchte ich irgendwie vorweg schicken. Die Priorität 1, die ich jetzt hätte, wäre der Wunsch, die Anschaffungskosten und die gesamten Betriebskosten eines E-LKW müssen auf dem Niveau oder auch vergleichbar sein mit einem konventionellen Diesel-LKW. Weil hier ist die Kalkulation jetzt auch bei allen Transportunternehmen so eng, dass es irgendwie gut ausreicht im Moment. So, und deswegen brauchen wir da eine Gleichheit zu Elektro.
Okay, wenn ich das einmal als Abbinder zusammenfasse, generell, du und Elvis, ihr sagt, Elektromobilität ist die Zukunft. Alternative Systeme kann es geben. Die aktuellen Modelle, die im Markt verfügbar sind, reichen für die aktuellen Use Cases der Spediteure aus. Aber im Langstreckenbereich braucht es, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Ganz wichtig, verlässliche Ladeinfrastruktur. Ja, weil das ist im Prinzip das Herzstück. Wenn das Auto nicht fahren kann, weil es nicht lädt, dann kannst du so viel TCO schön rechnen, wie du möchtest. Irgendwo ist dann ein Haken dabei. Ein paar Wünsche an die OEMs habt ihr noch, aber in Summe ist das Thema, glaube ich, ein positives Thema.
Ja.
Damit würde ich dann auch abbinden und sagen, herzlichen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Ich entlasse dich jetzt auf die Messe, weil da gibt es viel interessantere Dinge zu schauen.
Ich bin schon gespannt.
Und ich freue mich, dass wir, also Elexon und Elvis, diese Kooperation haben, weil es uns halt auch eine ganze Menge bringt, zu verstehen, wo will die Branche hin und was benötigt die Branche auch tatsächlich. Dafür danke.
Ja, auch vielen Dank.
Wenn ihr auch meine nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast jetzt auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.